NAPCHECK, die fachtierärztliche Ernährungsberatung von und mit Dr. Julia Fritz.
Hallo, ich bin Julia Fritz. Schön, dass ihr bei unserem tierischen Ernährungspodcast wieder mit dabei seid. Heute geht's ums Kochen. Und ich selber koche ja wahnsinnig gerne und liebe gutes Essen. Ich bin tatsächlich in einer Gastroküche auch groß geworden und habe dadurch schon von klein auf an immer einen Bezug zum Essen gehabt, zu Lebensmitteln, zur Ernährung. Wahrscheinlich deswegen auch nicht so abwegig, dass ich irgendwie in der Tierernährung gelandet bin. Naja, für viele Menschen ist Kochen ein wunderbares Hobby. Es macht Freude, neue Rezepte auszuprobieren, mit Familie und Freunden zu kochen, sie zu verwöhnen. Warum also nicht auch für unsere vierbeinigen Begleiter? Selbst zubereitete Mahlzeiten ermöglichen es ganz gezielt auf individuelle Vorlieben einzugehen, aber auch auf gesundheitliche Besonderheiten, das Alter und vieles mehr. Denn die nahrungsphysiologischen Bedürfnisse von Tieren sind äußerst individuell. Und ich bin deshalb schon sehr gespannt auf eure Fragen, die ihr uns wieder fleißig zugeschickt habt. Wie immer hat Fachjournalistin Manuela Bauer sie vorbereitet und stellt sie in unserem Gespräch vor. Hallo, liebe Manu.
Hallo, liebe Julia. Also, dass auch die Geschmäcker bei Tieren total unterschiedlich sein können, das konnte ich zum Beispiel bei meinen Katzen Mina und Maggie gut beobachten. Die Maggie, die liebte Thunfisch und ansonsten hat sie nur Trockenfutter gefressen, wenn sie keinen Thunfisch gekriegt hat, ja. Und die Mina mochte Trockenfutter auf gar keinen Fall, also, und war aber im Katzenhimmel, wenn sie Hühnchen gekriegt hat, ja. Also, yeah. Ich habe ihr dann, als sie krank war, habe ich ihr ganz, ganz lange jeden Tag Hühnchen gemacht, ja, also damit sie richtig glücklich ist. Mm. Und ich glaube, das gibt uns Menschen einfach auch ein gutes Gefühl, wenn wir das Futter für unsere Lieblinge einfach selber zubereiten. Oder was hast du so beobachtet, warum Tierhalter gerne ihre Tiere bekochen?
Auf jeden Fall. Also ich denke, das sind halt viele, auch die Besitzer, die zu uns kommen. Wir haben ja viele Kunden sozusagen, die eben für ihre Tiere kochen wollen, die jetzt nicht unbedingt nur oder vielleicht nur gelegentlich auf industrielles Futter da geben möchten. Und das sind auch oft auch Leute, die selber für sich gerne einfach kochen oder auch, so das Gefühl, du hast halt irgendwie das Gefühl, es ist gesünder, ja, du hast es mehr in der Hand, du kannst es besser steuern und wie auch schon gesagt, es macht halt total Spaß, ja, und wenn du da irgendwie deine Familie bekochst oder dein Vierbeiner, das ist ja irgendwie emotional eigentlich das gleiche Thema, dann ist das, finde ich, herrlich, wenn man dann hinterher sieht, wie es geschmeckt hat und gut, die Hunde
fressen wahrscheinlich meistens nicht wählerisch, ne?
Wobei ich muss sagen, ich stehe ja manchmal auch lang in der Küche, so stundenlang und so, und dann ist irgendwie, kommen sie alle an den Tisch und nach 15 Minuten war es das dann. Dann denke ich mir manchmal auch so,
so. Wie ein Labrador.
Ja, ne, wie der Aufwand, das sind dann einfach 5 Sekunden.
Weggesaugt. Ja, genau. Welche Zutaten kann man denn grundsätzlich am besten für Hunde und Katzen verwenden?
Ja, also eigentlich kannst du fast, lass mich überlegen, kannst eigentlich schon pauschal so sagen, was du halt so auch so für dich kochst, ja. Also ich sag mal, die typischen Sachen sind, dass du natürlich für unsere Haustiere ist Fleisch natürlich schon eine wichtige Komponente, weil gut, die Katze ist eh ein strikter Fleischfresser, da hast du zwischen Katze und Hund nochmal geschmackliche auch Unterschiede, dass Katzen doch nochmal mehr Fleisch, sage ich jetzt mal, oder tierische Kost wollen, als jetzt vielleicht sowas wie Kartoffeln, Reis, also oder Gemüse dazu.
Mhm. Also viele Hunde mögen Reis gerne.
Ja, genau. Also meistens hast du halt, einen Teil irgendwie Fleisch in der Regel. Das kann Muskelfleisch sein, das kann mehr oder weniger fettig sein. Das ist dann je nachdem, wie aktiv das Tier vielleicht auch ist oder wie viel Kalorien es braucht. Dann hast du noch so ein, wir arbeiten mit so Baukästen immer. Deswegen, ich denke immer so in diesen Punkten sozusagen. Du hast den Eiweißlieferanten, das Fleisch und so weiter, kannst auch Innereien verwenden. Leber zum Beispiel ist sehr schmackhaft oder.
Ist übrigens gar nicht mehr so leicht zu kriegen, gell?
Ach, wirklich?
Nee, weil die Menschen keine Leber mehr essen. Also da musst du wirklich speziell ins Zoofachgeschäft gehen, ne?
Ja, ist natürlich so, dass die Innereien sind natürlich für Hunde ist natürlich super, ist ja Paradies und ist auch sehr nährstoffreiche Zutaten, die sehr schmackhaft sind, also eigentlich auch ideal, das zu verwenden für die Haustiere, gerade weil, wie du sagst, wir Menschen das nicht mehr so essen. Ich war mal, wo war denn das, irgendwo auf einer Dienstreise und da gab es Kutteln. Kennst du das? Ich weiß nicht mehr genau, wo das war.
Das gab es bei meiner Oma noch, glaube ich.
Also das ist ja tatsächlich Pansen, gell?
Das ist ja vom Magen, ja. Innenseite.
Sozusagen. Ja, genau, genau. Also der Pansen, die waren, ja. Ich habe es tatsächlich auch probiert. Ich dachte, okay, interessant, weil ich hatte damals sehr viel mit Pansen in meiner Doktorarbeit zu tun, also in einem anderen Bereich. Ich dachte, okay. Und war jetzt von der Konsistenz her nicht so meins, muss ich sagen. Aber gut, sei es drum. Also gerade so in der Rhein, ich meine, hier in Bayern isst du ja auch früher saures Lüngerl, glaube ich, ist auch so ein, ich bin ursprünglich keine, nicht aus saures Bayern, Lüngerl muss ich jetzt dazu sagen.
Hier, ja, definitiv.
Genau.
Ist auch gebackene Leber mit Kartoffelpüree, ja. Oder sowas gibt es ja. Auch. Aber wir sind jetzt bei den Tieren.
Ach so, bei den Tieren, genau. Also genau, die in der Rhein kann man natürlich auch sehr gut verwenden. Und dann brauchen wir noch was, was Energie liefert. Also irgendwie Kohlenhydrate. Im Prinzip kannst du dir deinen Teller vorstellen und ähnliche Sachen nehmen. Du kannst Kartoffeln nehmen, du kannst Reis nehmen, du kannst Nudeln nehmen, du kannst Hirse nehmen, du kannst auch einfach Flocken nehmen, wenn du jetzt nicht kochen willst, aber also Haferflocken oder so würden wir jetzt eher zum Frühstück essen, aber das kannst du auch wunderbar für die Hunderation nehmen.
Und was für ein Verhältnis sollen so Kohlenhydrate und Fleisch zueinander stehen? Also für Hunde und für Katzen unterschiedlich?
Ja, okay, daher gehen auch so, da scheiden sich so ein bisschen die Meinungen, sage ich jetzt mal. Von der wissenschaftlichen Seite gibt es da nicht das eine. Ja, weil da geht es immer darum, dass wir eine bedarfsgerechte Ration machen, die bekömmlich ist. So. Jetzt ist aber das Thema Kohlenhydrate ja durchaus umstritten. Kann man das so sagen, dass es umstritten ist? Also manche sagen ja, wenn du jetzt sagst, die Leute…
Nicht so, oder?
Ja gut, die Leute, die jetzt roh füttern, die jetzt barfen, die sagen, nee, also Kohlenhydrate gehören eigentlich gar nicht in den Hundenapf, weil der Wolf, der Vorfahre, ernährt sich ja auch nicht von Getreide und Co.
Ja, ich dachte, die Barfer machen auch Kartoffeln.
Wenn, ja, das ist das Interessante, also wenn Kohlenhydrate genommen werden bei Barfrationen, dann am ehesten Kartoffeln. Mhm. Also da ist dann tatsächlich nochmal das Getreide irgendwie besonders stigmatisiert. Aber jetzt von dem, was es liefert in der Ration, ist Kartoffeln oder Getreide beides gleichermaßen ein Energielieferant. Und weder das eine noch das andere wäre jetzt im Beutetier vorhanden, wenn man sich jetzt da den Wolf als Vorbild nimmt. Aber gut, sei es drum. Also deswegen hast du da so unterschiedliche Verhältnisse. Ja? Also jetzt ein Barfer oder jemand, der mehr diese Rohfütterung machen möchte, der würde vielleicht 70 bis 80% tierische Anteile haben und dann 20 bis 30 pflanzliche.
Beim Hund?
Beim Hund, genau.
Bei der Katze?
Bei der Katze ist es nicht ganz so mit den Prozenten gegeben, da ist es mehr eine Frage der Akzeptanz. Also wie viel Kohlenhydrate würde die Katze tatsächlich fressen? Also du kannst eine Katze auch grundsätzlich rein mit Fleisch oder Fisch füttern. Natürlich müssen noch Mineralstoffe und Co. dazu, aber jetzt so rein von, also die brauchen jetzt nicht diese Abwechslung, dieses Gemüse dazu.
Meine Katze hätte auch keinen Reis gegessen.
Ja,
und
ja, ja.
Doch, sie hat einmal, hat sie von meinem, da hat mein Freund gekocht, Minestrone und wir haben eine Sekunde nicht aufgepasst, dann stand die im Topf drin,
ja.
Und hat die Minestrone gefressen, also
ja,
getrunken, also eine
Schlabbert.
Katze, die, also ich sag, die ist wirklich gut, wenn die Katze Minestrone.
Wenn die Katze das frisst, genau. Ja, also da ist es, bei den Katzen ist es wirklich mehr eine Frage der Akzeptanz, einfach auch vom Geschmack her und beim Hund. Wenn wir jetzt diese 80-20 haben, kannst du halt jede Abstufungen machen, bis runter zu 60% Kohlenhydrate, 40% Fleisch. Als ich angefangen habe in der Tierernährung, war es tatsächlich so, dass du eigentlich 2/3 Kohlenhydrate hattest und 1/3 Fleisch für Kochrationen. War damals so. Ist jetzt, wann war das so? 2005, 20 Jahre fast, genau. Und heute, wenn ich das jetzt jemandem vorschlagen würde, also damals fing das auch mit dem Barfen gerade erst an, dann merke ich schon manchmal wieder irgendwie so Stille am Telefon oder erstmal so leichte Irritation, wenn ich jetzt in einem Beratungsgespräch bin, so echt so viel Kohlenhydrat, wenn ich es vorschlagen würde. Mhm. Einfach, weil sich das Bild so ein bisschen geändert hat, dass man auch durch Werbung und auch durch die Produkte, die wir halt sehen, immer dieses Wolf-Vorbild 70, 30, viel Fleisch und so weiter. Aber eine Notwendigkeit per se besteht nicht. Denn im Prinzip hast du auch immer dann von der Versorgungslage her eigentlich immer zu viel an Eiweiß, was jetzt nicht schlimm ist beim gesunden Tier. Und natürlich schmeckt es denen. Das heißt, alles, was so dazwischen ist, das ist so die Range. Und ich mache es auch mal so ein bisschen abhängig. Also es hat natürlich eine Frage des Geldbeutels auch, ja, wie viel der Beschaffung. Aber auch, ich weiß nicht, ältere Tiere zum Beispiel, denen würde ich jetzt nicht super, super, super viel Fleisch geben, einfach weil du ja auch da durch eine fleischreiche Ernährung, da kommen die Organe, die Nieren, die Leber mit ins Spiel, die da auch bei der Entsorgung, Entgiftung mit eine Rolle spielen. Und wenn die jetzt angeschlagen wären, was ja im Alter durchaus mal sein kann,
ist zu viel.
Dann würde man da jetzt auch nicht so eiweißlastig füttern.
Es gibt also da diesen praktischen Futterrechner, gell?
Genau, ja, wir haben, das ist auch von uns oder von mir, neben unserer Napfcheck-Seite noch diese futter-rechner.de, und das ist so eine Art Service-Seite für Tierhalter, wo eben einige Rechner hinterlegt sind, auch Wachstumskurven und noch ein paar andere Sachen, Spielzeug hätte ich jetzt schon fast gesagt, aber eben auch dieser Futterrechner, und der ist echt cool, und da kannst du halt anklicken, wie viel Fleisch, also welches Verhältnis du gerne hättest, also kann man das auch selber tatsächlich wählen. Dann kannst du noch anklicken, ob du Gemüse oder Obst dabei haben möchtest, ja oder nein. Und dann kannst du wahlweise auch unsere, also wir haben verschiedene auch so Komplettergänzungen für selbst zubereitete Rationen. Da haben wir mehrere. Da habe ich mich irgendwie, weiß ich nicht, ist es eskaliert mit mir, mit meiner Kreativität. Da habe ich mir gedacht, ach, es muss doch auch verschiedene, immer nur das gleiche Pulver, es muss doch auch mal verschiedene geben, mit anderen Zutaten vielleicht.
Was sollte man denn zu Hause haben, wenn man selber kocht?
Also was man auf jeden Fall braucht, ist ein Mineralfutter für das Tier. Davon gibt es unzählige auch auf dem Markt. Und es ist natürlich immer die Frage, passt diese Zusammensetzung zu der Ration, die ich habe? So, das kannst du, da gibt es natürlich Durchschnitte, Mittelwerte und so weiter. Das, was wir im Sortiment haben, also wir haben 3 bis 4 verschiedene, die alle gleichermaßen für ausgewachsene Hunde und selbst zubereitete Rationen geeignet sind.
Ich glaube Novo Mineral?
Die heißen alle Novo Mineral, alle, und dann gibt es das Adult, also für Erwachsene, gibt auch ein Senior und Junior, nochmal speziell angepasst. Dann haben wir das Sensitiv, das wäre jetzt für Tiere, die vielleicht sogar Allergien haben, also da sind alles so Reinsubstanzen drin. Beim Adult ist es so, dass da auch die Mineralstoffe noch wie soll ich sagen, ja, also du hast Karottenmehl zum Beispiel ist noch mit drin, wo das eingemischt ist sozusagen, also noch so ein paar geschmackliche Sachen. Dann haben wir noch eins, das heißt Cook It, also ganz, wie der Name schon sagt, das war das erste von der Reihe. Das ist, da ist noch Bierhefe auch mit drin, die sehr schmackhaft ist auch für Tiere, also wenn jetzt zum Beispiel mal einer etwas heikler wäre. Genau, wäre jetzt nichts für einen Allergiker. Ja, da würde man jetzt nicht unbedingt Bierhefe haben wollen, wenn man nicht sicher ist. Genau, und dann haben wir noch ein anderes, das letzte, das heißt Organics. Da ist tatsächlich eine spezielle Calciumquelle drin, das Calciumgluconat, weil manche Tiere so ein bisschen mit Sodbrennen reagieren können auf Calciumcarbonat. Das ist so die klassische Calciumquelle eigentlich. Und da haben wir noch eine Alternative, und das ist so die Palette, und da kann man eigentlich alle gleichermaßen verwenden. Das ist dann so ein bisschen Geschmackssache, also wie gesagt, ein bisschen.
Geschmackssache. Jetzt aber bei Nahrungsergänzung, genau. Das ist eigentlich das Stichwort für unsere erste Frage. Ach so. Und zwar die Jessica, die hat genau wegen diesen Nahrungsergänzungen ein kleines Problem, weil sie hat 2 Tiere.
Aha.
Und ich erzähle es einfach mal, was
sie geschrieben hat. Das eine frisst vom anderen, oder?
Genau.
So. Ah ja, okay.
Und zwar hat sie... Sie schreibt, ich habe 2 ausgewachsene junge Kater, die sind vom Gemüt her eher ruhiger und kastriert. Also ich kann mir vorstellen, sie hat jetzt nicht geschrieben, was für eine Rasse, aber BKH zum Beispiel ist so eine ruhige
wegen
Rasse.
Ich wollte gerade sagen, wegen ruhig und kastriert, aber kastriert sind ja die meisten. Wegen ruhig, ja, vielleicht.
Ja, genau. Gefüttert werden sie mit einem One-Pot-Gericht bestehend aus ausgelöstem Fleisch, vor allem Huhn, Gemüse und zur besseren Sättigung und für den Darm eine Ballaststoffmischung Wettbiom. Ich glaube, das ist auch von Napfcheck, ne?
Ja,
Der Fettgehalt beträgt ungefähr 7%. Und dann hat sie noch so ein Komplettpulver und 3-mal täglich füttert sie die Katzen. So.
Okay.
Klingt schon mal gut, oder?
Klingt auf jeden Fall schon mal lecker. Klingt sehr frisch. Wir haben Katzen, die Gemüse fressen tatsächlich, da haben wir's. Sie gibt es.
Also das Pulver muss ja doch recht genau auf die jeweiligen Katzen abgewogen werden. So, wenn jetzt beide ihre Näpfe nicht leeren und einen Teil übrig lassen, kann ich das Futter ja nicht einfach stehen lassen, weil ich ja nicht weiß, welcher Kater welches Futter dann weiter frisst, beziehungsweise ob ein Kater dann alles fressen würde und ob er dann zu viel von dem Komplettpulver abkriegt. Jetzt habe ich mir überlegt, das Pulver in eine kleine Menge Snackcreme zu rühren, damit jeder seine Menge Pulver hat und ich nicht mehr so aufpassen muss. Dann ist es aber wiederum sehr konzentriert. Gott. Kann ich also das Pulver in einem halben Teelöffel Pasta einrühren und den beiden geben? Oder ist es zu konzentriert für den Magen und der gibt Schädigung. Und wie sieht es denn mit den zusätzlichen Kalorien aus?
Fragen über Fragen.
Wir arbeiten daran, das Gewicht zu halten. Sehr löblich, Jessica. Ich würde Sie natürlich dann direkt mit Ihrem normalen One-Pot-Gericht füttern, aber katzentypisch weiß ich halt nicht, ob Sie dann immer gleich fressen oder beispielsweise erst eine Stunde später.
Ja, ja.
Und ich kann gleich vorwegnehmen, Julia, also chipgesteuerte Futternäpfe gehen bei ihr nicht, weil sie sagt, die Küche ist zu klein.
Okay. So.
Probleme über Probleme.
So schaut's aus. Okay, hätte ich gar nicht vorgeschlagen, tatsächlich an der Stelle, denn ich finde es sehr löblich, so viele Gedanken, und ich kann mir das schon fast vorstellen, wie man da sitzt und sich dann denkt, ah, warte mal, wenn die jetzt das frisst und was passiert, und dann kommt das eine zum anderen und dann ist der Kopf voller Fragen. Also danke, dass du uns schreibst. Ich versuche das mal aufzudröseln. Also erstmal kann ich dich beruhigen, dass das grundsätzlich nicht schlimm ist, wenn die eine Katze von der anderen jetzt fressen würde. Also vor allem, sie hat ja gesagt, zwei junge, ausgewachsene Katzen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die beide gesund sind. Ja, da kann die eine natürlich das vom anderen fressen, und wahrscheinlich sind die Unterschiede auch nicht so groß. Bei Katzen haben wir jetzt ja nicht irgendwie die 20-Kilo-Katze und die 2-Kilo-Katze, sondern wir haben ja doch ein engeres Körpergewichtsmaß, und da sind die Unterschiede jetzt vom Bedarf auch gar nicht so riesig. Also das macht schon mal nichts. Dann ist es so, wenn Jessica natürlich jetzt ihr Gericht hat und da das Mineralfutter mit einmischt, dann hat sie ja eine in sich bilanzierte Ration. Also im Prinzip, wenn du dir das jetzt mal vorstellen würdest, du hättest ein Fertigfutter, nehmen wir mal ein Dosenfutter, das ist ja auch in sich bilanziert. Das heißt, da ist eine Mineralstoffmenge passend zu der Zusammensetzung der Dose, angepasst an den Bedarf der Katze. Und im Endeffekt hat sie ja genau das auch mit ihrem Rezept sozusagen. Das heißt, die Ration mit dem Mineralfutter ist in sich bilanziert. Deswegen, ich würde einfach empfehlen, das auch ganz pragmatisch zu halten, das Futter mit dem Mineralfutter zu mischen, so wie es sein soll. Wenn sie jetzt gesagt hat, die fressen vielleicht nicht alles auf. Ich bin am Anfang so ein bisschen noch gestolpert über das 3-mal täglich. Das ist schon gut, aber Katzen fressen bis zu 20 Mal, wenn sie jetzt in der freien Natur leben würden. Also vielleicht kannst du ja Jessica noch die Mahlzeiten ein bisschen erhöhen, dass du vielleicht auf 4 oder sogar 5 Mahlzeiten gehst. Also, weiß ich nicht, wenn du aufstehst, aus dem Haus gehst, wiederkommst, bevor du ins Bett gehst oder so. Und ich weiß nicht, ob es zwischendurch noch sowas wie Activity Feeding gibt, aber vielleicht fressen die das dann auch eher auf. Und wie gesagt, das Wechseln von den Näpfen, abgesehen von den Kalorien, das ist natürlich dann tatsächlich ein Problem, aber das könntest du auch so überprüfen, indem du einfach die Katzen wirklich regelmäßig wiegst. Und wenn du dann tatsächlich merkst, da geht es bei dem einen hoch und bei dem anderen bleibt es, stagniert es, dann müsste man halt von dem vielleicht einfach die Futtermenge tatsächlich ein bisschen reduzieren, weil er beim anderen mitfrisst.
Aber ich glaube, die Gedanken mit den Kalorien hatte sie wegen der Snackcreme. Idee mit der Snackcreme, dass sie das Pulver in die Snackcreme rührt.
Ich dachte, okay, da habe ich das falsch verstanden.
Du hast ja schon recht. Also natürlich, wenn der andere mehr frisst als der andere, hat er ein Kalorienproblem, aber auch wegen der Snackcreme. Ja. Also die zwei Probleme, die sie hat mit der Snackcreme, ist, erstens geht es auf den Magen und zweitens hat es zu viel Kalorien, wenn sie das mit der Art macht.
Ja, das geht sicherlich. Und dann hat sie halt auch, ich meine, die Snackcreme, dann gewöhnen sich die Katzen dran, und die brauchst du ja auch manchmal zur Eingabe von Medikamenten oder so. Und wenn die Katzen dann vielleicht auch die Snackcreme gar nicht mehr so scharf drauf sind. Also ist aber tatsächlich alles nicht nötig. Also da sind einfach die Gedanken immer weiter und weiter vorangeschritten, und so kompliziert muss es gar nicht sein. Und ein etwas mehr an, also es ist ja auch so, es geht immer drum, dass die Ration im Schnitt ausgewogen ist. Ja, im Schnitt, da können wir jetzt sagen, innerhalb einer Woche oder innerhalb eines Monats. Ich finde, innerhalb einer Woche ist ein guter Maßstab. Das heißt, wenn dein Tier 5 oder 4 ausgewogene Rationen, Tage, an 4 Tagen ausgewogen ernährt wird und an 3 Tagen nicht ganz, passiert dann nichts. Mhm. Ja, also ein Mangel oder irgendeine Konsequenz, das dauert wirklich. Und das muss auch dauerhaft fehlen. Und dann, je nach Nährstoff, dauert es mehr oder weniger lang, bis man vielleicht, und auch je nach Tier, ist der individuelle Unterschied, bis man da vielleicht mit Problemen rechnet. Das heißt, so dieses mal mehr, mal weniger, haben wir ja bei uns in der Ernährung eigentlich auch mal. Nimmst du vielleicht eine Vitamintablette im Winter, wenn du, keine Ahnung, mehr Vitamin C oder so zu dir nimmst, und Genau, und das kann der Körper natürlich die auch entsprechend.
Nicht so schnell sozusagen.
Genau, okay. Ja, danke.
Also, genau. Sie muss sich keine Sorgen machen.
Nein, sie muss sich keine, und wunderbar. Sie braucht es gar nicht so kompliziert machen. Ja, okay. Ich hoffe, das war dann beantwortet, dass wir da jetzt nichts offen gelassen haben. Genau.
Ja, du, dann gehen wir zu unserer zweiten Katzenfrage. Die kommt von deiner Namensvetterin, die Julia. Mhm. Die schreibt, hallo, meine Katzen sind reine Wohnungskatzen, kastriert und gehören auch ruhigen Rassen an. Interessant. Mhm. Ich bereite ihre Ration selber mit Gemüseflohsamenschalen und anderen Quellstoffen, um das Volumen zu erhöhen. Vor allem Geflügel, so halbe Brust, halber Schenkel. Nun gebe ich zwecks Fettgehalt nicht die komplette Haut der Schenkel mit ins Futter, sondern nur die Hälfte oder zwei Drittel wegen den Omega-6-Fettsäuren. Mhm. Jetzt habe ich gelesen, dass ein zu geringer Fettgehalt Leber- und Nierenprobleme auslösen kann, und das macht mir Gedanken. Mhm. Auf keinen Fall will ich meinen Katzen schaden. Wie viel Prozent Fett sollte ein Katzenmenü mindestens oder im Idealfall haben? Ja, und gibt es noch unterstützende Nahrungsergänzungsmittel für ruhige, kastrierte Katzen, die man schlank halten will? Sehr vorbildlich wieder. Okay. Carnitin zum Beispiel habe ich gelesen. Danke. Aha. Und einen schönen Tag.
Okay, gut, dann fangen wir mal an erstmal mit dem Fett. Also die Geflügelfett hat tatsächlich viel Linolsäure, macht also sozusagen die Haare schön, könnte man sagen. Das hat sie ja auch gesagt, die Omega-6, die Linolsäure ist die Omega-6, so rum. Und genau, der Bedarf ist relativ gering. Das heißt, du musst wirklich wenig nur füttern, um diesen tatsächlichen Bedarf zu erfüllen. Und wenn sie sagt, von dem Schenkel gibt sie nur die Hälfte oder zwei Drittel, dann erscheint mir das definitiv schon mal ausreichend. Die Frage ist, ob die Katzen noch andere Fettsäuren haben, Omega-3 beispielsweise. Aber so rein jetzt von dem her sollte das passen. Was sie gefragt hatte wegen zu wenig Fett macht Leber-Nieren-Probleme, ist eine gute Frage, weil die höre ich auch häufig, und es ist irgendwie lustig, weil ich glaube, da wird ein falscher Umkehrschluss gemacht. Wenn du jetzt ein Tier hast mit Nierenproblemen oder Leberproblemen, dann würdest du fettreicher füttern, aber nicht, weil Fett in dem Sinne quasi das irgendwie gesünder macht, sondern weil du den Eiweißanteil, den Proteinanteil reduzieren möchtest, um Leber und Nieren zu entlasten. Und wenn du eins wegnimmst von den drei Säulen, Kohlenhydrate, Fett, Eiweiß, dann musst du eine andere entsprechend erhöhen. Jetzt haben wir ja Katzen, und ich habe ja schon gesagt, Katzen und Kohlenhydrate ist so eine Sache. Ja, Fett ist ein Geschmacksträger, wissen wir auch alle. Ja, das ist das, was auch eben ja, lecker macht sozusagen. Und deswegen erhöht man bei bestimmten Organerkrankungen den Fettgehalt zugunsten des Eiweißanteil. Das heißt aber nicht, dass im Umkehrschluss wenig Fett Schäden verursacht. Mhm. Genau. Also das passt. Und mit dem Schlankhalten war, glaube ich, noch die Frage, was sie da geben kann. Also zum Sattmachen sind Ballaststoffe gut. Das hatten wir in der vorherigen Frage auch. Also das können Flohsamenschalen sein, das kann Futterzellulose sein, könnte auch theoretisch irgendeine Kleie sein, wenn es jetzt die Katze fressen würde.
Flohsamenschalen gibt sie eh, schreibt sie.
Das hat sie, okay, gut, naja. Super, dann habe ich das, genau. Ja, dann passt es eigentlich. Carnitin ist etwas, was die Fettverbrennung
oder?
Ja, also muss man jetzt vorsichtig formulieren. Also es ist nicht so, dass ich nehme Carnitin und ich fange an, Fett zu verbrennen, aber es wäre, wenn es doch so einfach wäre. Aber Carnitin transportiert die Fettsäuren in die Mitochondrien, und die Mitochondrien sind das Energiezentrum der Zelle und werden dort also dann verbrannt. Das heißt, dafür brauche ich Carnitin. Es macht also Sinn, das zu geben, wenn man jetzt zum Beispiel abnehmen will oder auch viel Sport macht oder so. Aber jetzt das zu geben, um damit die Fettverbrennung anzukurbeln, das macht muss ich Sinn. Leider sagen, würde nicht funktionieren.
Und du hast gesagt, also was sie reingeben kann, ist Flohsamenschalen. Das gibt es ja aber eh schon. Und was wäre noch so ein Nahrungsergänzungsmittel für die zwei?
Jetzt zum Schlankhalten oder jetzt insgesamt? Also ja,
unterstützend, aber auch damit sie okay. schlank bleiben. Oder?
Also ich würde hier eben das Thema Mineralfutter, weiß ich nicht, das wurde nicht erwähnt, ob sie das hat. Das wäre auf jeden Fall wichtig. Omega-3 fällt mir noch ein. Also vielleicht
das hast du als Öl.
Fischöl zum Beispiel, sowas. Oder ab und zu mal Fisch, falls sie es mögen. Also das wäre so das, was mir da einfällt. Genau.
Okay, bisschen Fischöl.
Und halt, genau, regelmäßig wiegen, Prophylaxe, schauen, dass die Tiere nicht zu dick werden aus Versehen. Das ist eigentlich so das. ganz einfache, klassische Modell.
Okay. Der, von Julia zu Julia.
Der guten Figur, genau.
Okay. Ja. So, dann kommen wir zu den Hunden.
Ja. Ich habe schon gedacht, Judith, wir haben nur Katzen heute.
Nein, wir haben Hunde auch.
Nach dem Katzen-Special.
Ja. Die Judith, die befürchtet, dass sie durch die falsche Fütterung der Gesundheit ihrer Hunde schaden könnte. Mhm. Sie will deshalb Folgendes wissen. Ich koche für meine Hunde schon lange. Ich decke den Energiebedarf durch Fett und Kohlenhydrate. Gesamtfettgehalt ca. 7% in der Gesamtration. Nun hört man immer, dass bei zu wenig Fett oder Kohlenhydrat das Protein aus dem Fleisch zur Energiegewinnung genutzt wird und es zu Nierenschäden. Also auch wieder dieses Ding mit den Nierenschäden. Ja, witzig. Ja. Woher aber weiß ich, dass der Fett- und Kohlenhydratanteil ausreicht? Ich habe gehört, dass der PIQ-Wert, was ist das?
Protein-Energie-Quotient.
Unter 20 sein soll.
Okay, gut, dann passt ja eigentlich gut zu der anderen Frage tatsächlich.
Hat auch genau die Befürchtung mit den Nierenschäden und so.
Ist auch, glaube ich, wieder ein falscher Umkehrschluss. Also, der Kohlenhydrate sind der beste Energielieferant, der schnellste, die schnell verfügbarste Energiequelle, die du hast. In dem Moment, wo du Kohlenhydrate isst oder dein Tier, wird es das zur Energieverwendung benutzen. Punkt. Macht es einfach. Das zweite ist Fett. Fett ist natürlich auch ein guter Energielieferant, liefert auch doppelt so viel Energie, wie es jetzt 1 Gramm Eiweiß oder 1 Gramm Kohlenhydrate tun würde. So, das heißt, das nutzt der Körper. Eiweiß verbrennt er nur dann, wenn er das andere nicht hat. Ja? Und deswegen, du kannst jetzt bei manchen, vielleicht kommt das deswegen auf, gibt es ja auch seit einiger Zeit das Thema ketogene Ernährung beim Tier. Also wir haben jetzt auch in der Tiermedizin im Forschungsbereich das Thema Epilepsie mit mittelkettigen Fettsäuren, auch Senioren, kognitive Fähigkeiten, wo du das auch geben kannst. Das heißt, so dieses ganze Thema ketogene Ernährung, ketogen ist im Prinzip, wo du keine Kohlenhydrate hast, damit du deinen Körper dazu bringst, Ketonkörper zu bilden.
Wäre vielleicht ein Thema für einen Podcast.
Ja, also in unserem Epilepsie-Podcast haben wir das ein bisschen
mit angerissen,
genau. Aber jetzt quasi in dem Kontext der Epilepsie. Vielleicht kommt das daher, dass das so dieser Umkehrschluss ist. Mhm. Also wenn der Körper Kohlenhydrate zur Verfügung hat und auch Fett, dann wird er das zur Energieverwendung nutzen und nicht das Eiweiß. Also das Eiweiß zu verbrennen, ich meine, das Eiweiß wird verwendet zur Aufrechterhaltung der Körpersubstanz und so weiter und so fort. Ja, für deine Immunzellen, für alles Mögliche brauchst du Eiweiß, muss ja alles erneuert werden. Das, was du nicht gerade im Moment brauchst, das tut der Körper entsorgen, wo Leber und Niere ins Spiel kommen, dann wiederum. Aber der Umkehrschluss, wie jetzt hier gezogen, dass es deswegen zu Nierenschäden kommt, da kann ich die Judith beruhigen. Wird es nicht. Und mit diesem komischen Koeffizienten, sage ich jetzt mal.
PEQ,
das sind auch so Begriffe aus der Tiermedizin, an denen man sich orientieren kann. Ich orientiere mich tatsächlich eher an anderen Parametern oder Werten. Aber es ist so, dass du quasi solche Koeffizienten, wenn du sagst, der Koeffizient ist so und so hoch, weil du nimmst ja eine bestimmte Menge an Energie auf. Und dann geht es darum, in dieser Energieportion, die du hast, sollte der Anteil an Eiweiß so und so hoch sein, beziehungsweise wenn er so und so hoch ist, hier hat sie gesagt über 20, dann ist automatisch der Bedarf an Eiweiß gedeckt. Deswegen gibt es solche Koeffizienten. Die hast du auch in der Nutztierfütterung jetzt so für Hunde und Katzen. Also ich arbeite weniger damit. Ich habe da andere Parameter, aber daher kommt dieser Begriff.
Und wie sieht es nochmal mit dem PEQ aus, was sie schreibt? Muss der unter 20 sein?
Also ist es so, beim ausgewachsenen Hund reicht ein PEQ, Protein-Energie-Koeffizient, von 12 zu 1 aus. Also 12 Gramm Protein pro Megajoule umsetzbare Energie reicht, um den Eiweißbedarf zu decken. So. Willkommen in der Welt der Tierernährung, genau. Und jetzt weißt du auch, warum ich so, also ich rechne halt einfach, ich benutze diesen Wert nicht für meine Beurteilung von Rationen. Wenn sie sagt, dass das selten zu erreichen ist, dann kann ich mir das insofern vorstellen, als dass der Trend zu einer fleischreicheren Ration, hier geht es ja darum, was reicht, um den Bedarf zu decken. Und das ist tatsächlich faszinierenderweise wenig. Ich habe mal, kurzer Schwank, ich weiß, wir Frau Bauer schaut schon auf die Zeit, doch ein Minischwank muss sein, weil ich habe immer vor vielen Jahren für eine Kollegin, die öfters Reisen auch bei Beduinen macht, also quasi durch die Wüste reitet und so weiter, und hat mal für die Hunde wissen wollen, was die mindestens brauchen, weil das Fleisch dort und auch Innereien so wertvoll ist, dass die das halt selten an ihre Tiere geben oder auch so Sachen wie Hühnereier, dass die nicht gegeben werden, weil das dann heißt, die Hunde klauen und so. Und das habe ich mal versucht zu rechnen und es war faszinierend, wie wenig Fleisch du tatsächlich brauchen würdest pro Woche, um diesen Bedarf zu decken. Das heißt, diese 12 ist sozusagen der Parameter, damit sind wir im sicheren Bereich. Und die 20 ist wahrscheinlich, könnte eine Auswirkung der Trend sein, die bei uns in Deutschland zur fleischreicheren Ernährung von Hunden gehen, dadurch, dass wir auch durch den Trend des Barfens so eine andere Aufmerksamkeit haben und uns da an Mutter Natur orientieren und so weiter und so fort. Also so würde ich mir das jetzt mal zusammenreimen tatsächlich. Okay. Genau, aber ja.
Okay. Also es ist alles sehr mit geringen Mitteln zu machen sozusagen.
Ja,
also
man, ja tatsächlich. Ja.
Die Probleme sind gar nicht so groß. Es freut mich ja, wir haben ja hier Hörerinnen, die verpassen gar keine Folge und sind echte Fans, so wie die Ines. Die hat eine etwas längere Story geschrieben, okay. Aber weil sie so guter Fan ist, nehmen wir sie mit rein.
Na klar.
Meine Labradorhündin Nuri ist jetzt 2 Jahre alt. Mhm. Sie bekam von Anfang an Barf, schon beim Züchter. Und wir hatten sehr große Verhaltensprobleme mit ihr. Und dann nach langem Hin und Her sind wir drauf gekommen, dass die Ernährung schuld daran war. Aha. Die Ration war sehr proteinlastig. Sie bekam zwar Gemüse, aber kaum bis gar keine Kohlenhydrate. Aha. Und offensichtlich hat sie auf den hohen Anteil von Schlundfleisch und Hälsen mit einer Art angefütterter Schilddrüsenüberfunktion reagiert. Okay, na, es ist sehr hippelig geworden, ne?
Das kann tatsächlich passieren. Also wenn es blöd läuft, sage ich jetzt mal, bei Schlund oder gerade Kehlkopf.
Ja? Da ist ja was dran, ne?
Wenn da Schilddrüse mit dran ist. Also ich habe auch schon gesehen, garantiert ohne Schilddrüse so. Und ich gehöre noch zu der Generation, die ein Schlachthofpraktikum machen musste. Und ich kann sagen, das ist eine sehr unüberschaubare Angelegenheit. Also ich frage mich, wie sicher man das wirklich alles entfernen möchte. Also ich rate grundsätzlich davon ab, nicht Schlund speziell. Schlund ist ein dehnbarer Begriff. Ja? Das kann das Geschlinge sein, also die Speiseröhre und Lunge. Es kann aber auch sein, dass vielleicht noch von der Luftröhre oder so Anteile mit dabei sind.
Deswegen also, weiß man es nicht. Wirklich können Zusammenhänge sein,
ja,
auf alle Fälle.
Also okay. Wenn sie sagt, dass die Hebel, weil eine Überfunktion haben Hunde ja eigentlich selten und das ist tatsächlich, das ist aber auch.
Von Katzen kenne ich es, also meine Katze.
Genau, also Katzen kriegen eher die Über und der Hund, und es ist auch beschrieben, auch es gibt viele Fallberichte, das würde auch bei Dosenfutter funktionieren. Also es ist nicht nur ein Problem des Barfens, um hier mal kurz einzuhaken, und so Sachen wie Kehlkopf, was manchmal auch als Kauartikel gegeben wird, also ich rate da komplett von ab tatsächlich, okay. Genau.
Und dann schreibt sie, sie hat dann umgestellt auf mehr Kohlenhydrat basiert und dann ist es viel besser geworden. Aha. Jetzt bekommt sie Geflügel und Kohlenhydrate, Reis, Nudeln, Kartoffeln, Gemüse und so weiter und Mineralfutter.
Sehr gut.
Jetzt schreibt sie, mich wundert allerdings, dass in der Ration weder Innereien, also sie hat sich das von jemandem ausrechnen lassen, weder Innereien noch Knochenanteile drin sind. Sollten wir das trotzdem mal zufüttern oder ein Ergänzungspräparat geben? Gibt es ja so Knochenmehl, ne? Oder braucht es das nicht? Einfach umstellen will ich halt jetzt auch nicht. Ich möchte nicht, dass wieder sie in das alte Muster zurückfällt, weil jetzt alles prima funktioniert. Ja. Und dann kommt noch dazu, die Nuri ist eine ganz sportliche, die macht Bike-Juring, Mantrailing, Canicross, Stand-Up-Paddeln, Schwimmen, Rollschuhlaufen, Hula-Hoop. Ich bin echt beeindruckt. Also sie ist gar kein Couch-Potato.
Also Hula-Hoop, glaube ich, hast du jetzt dazu gedichtet und Rollschuhfahren auch. Aber okay. Aber, gut, also wir halten fest, Nuri ist sportlicher als wir beide zusammen. Das schaffen wir nicht mal im Doppelpack. Okay, also auch eine super Frage. Wahrscheinlich auch aus dem geschuldet, dass sie früher gebarft hat und da sind die Innereien sehr wichtig und beim Barfen hast du auch Knochen und sowas dabei und jetzt hat sie sich ja anscheinend eine Ration berechnen lassen, die auch so für mich stimmig klingt, ist auch Mineralien dabei, ist Öl, also ist alles von den Zutaten auch dabei. Weißt du was von den Mengen zufällig, was das für ein Verhältnis ist?
Hatte sie das angegeben? Sie hat geschrieben,
215 Gramm Geflügelbrust, mhm. 500 Gramm Kohlenhydrate, okay. 200 ah, ja. Gramm Gemüse, okay. 2 Esslöffel Öl. Ich habe es ein bisschen verkürzt, weil es sehr lang war. Und 8 Gramm Mineralfutter.
Okay. Nee, gut, aber es ging mir jetzt nur mal ums Verhältnis, mhm. weil sie hat ja jetzt doppelt so viel Kohlenhydrate als Fleisch. Plus noch das Gemüse. Das heißt, das ist natürlich ein Riesenunterschied. Also ja. wenn du gerade wenn du vom Barfen kommst, ja. Und so. Jetzt ist es so, die Innereien spielen beim Barfen eine ganz wichtige Rolle. Die gehören einfach dazu. Das ist das Konzept. Die hast du auch in Dosen drin und so weiter und so fort. Bei jetzt Kochrationen nicht unbedingt. Ja, gut, wir haben mittlerweile gute Quellen auch für Innereien in den Futterhäusern, dank des Barfens. Aber ansonsten beim Metzger ist es ja auch, du hast ja selber vorhin gesagt, das ist gar nicht so leicht zu kriegen. Ja, und du brauchst die Innereien nicht zwingend. Die haben zwar eine gute Nährstoffdichte und sind auch wunderbare Futtermittel, wenn du sie kriegst, aber du brauchst sie nicht zwingend, um den Nährstoffbedarf zu decken. Mhm. Wenn du eine passende Ergänzung dazu hast. Also die Ergänzungen füllen die Lücken.
Was könntest du da geben?
Die, wie meinst du jetzt? Ja, sie hat ja doch geschrieben, sie hat ein Mineralfutter, oder?
Nee.
Doch.
Hat sie. Doch, hat sie. Ach, aber nur 8 Gramm. Entschuldigung. Nur 8 Gramm.
Das habe ich schon abgespeichert. Nein, also wenn das 8 Gramm ist, was hatte die Nuri, 20 Kilo oder was war das? Das ist eine normale Menge. Also da gehe ich davon aus, dass nichts fehlt. Wenn sie sich das von jemand berechnet hat lassen, der sich auskennt, erst recht nicht. Das heißt, das Thema Innereien kommt ihr komisch vor. Wie kann es sein? Mhm. Einmal ist es wichtig, einmal ist es nicht wichtig. Das hat wirklich was mit den Fütterungskonzepten zu tun, tatsächlich. Und dadurch entstehen dann auch immer so emotionale Eindrücke zu bestimmten Fütterungsformen. Und dann kommt der langweilige Tierernährer dahin und sagt, das ist alles gar nicht so tragisch, ja, so wie ich. Aber es ist tatsächlich so, genau. Und jetzt noch weitere Ergänzungen oder Knochen würde ich jetzt auch nicht machen, weil die Ration ja an sich ausgewogen erscheint. Wenn sie jetzt einen Knochen geben würde wollen zum Kauen, dass der Hund einfach da mal so ein Kauvergnügen hat und wenn der Hund damit umgehen kann, was er wahrscheinlich kann, wenn er das von klein auf an kennt. Genau, also das würde ich nicht und es ist auch nicht komisch, dass das jetzt da nicht mit drin ist, weil genau, dass ansonsten eben gut ausgeglichen werden kann. Und es ist auch tatsächlich nicht so, dass wenn du jetzt Innereien dazugeben würdest, dass du dann nur noch die Hälfte vom Mineralfutter brauchst oder so. So krass ist der Unterschied auch nicht. Das, was wirklich was liefert, wäre jetzt Leber, wo echt viel Vitamin A und auch D drin, na D ein bisschen, vor allem Vitamin A drin ist. Und bei den anderen hast du Milz, ist sehr eisenreich. Nieren haben etwas mehr Selen im Vergleich zu anderen. Aber es ist nicht so, dass Fleisch das nicht auch alles irgendwo hat. Ja, insofern würde
also
das jetzt nicht.
Also passt die Ration für die.
Ja, ich würde sagen, es passt.
Für die Nuri natürlich. Für die Nuri.
Wie geht's weiter?
Als nächstes haben wir die Natascha, die hat gleich 3 Fragen. Okay. Sie sind heute alle sehr ausführlich.
Ja, sehr gut.
Die Damen und Herren.
Dann machen wir mal der Reihe nach.
Ich koche für meine Hündin. Und nun wollte ich fragen, ob es in Ordnung ist, bei einer Gewichtszunahme die Kochration um 10% einfach zu kürzen. Die Menge der Zusätze, Öl, Novo Mineral, wird so belassen wie, ach, das hat sie bei euch berechnen lassen.
Okay. Ah ja,
okay. Also, gut. Wollen wir doch Stück für Stück durchgehen. Also 10% kürzen, ist
kann
das
man
okay?
Machen. Ja, ist okay. Vielleicht reicht es noch nicht. Also man hat immer so 20% ist so ungefähr so Pi mal Daumen, das, was man braucht, um entweder zuzunehmen oder das Gewicht zu halten. Vielleicht reichen aber auch schon 10%. Bei einer Kürzung von 10% ist nicht zu erwarten, dass irgendwie die Ration aus dem Ruder läuft, dass man es jetzt nachberechnen müsste.
Dauert also einfach halt länger mit der Abnahme.
Also um zu vermeiden, dass sie weiter zunimmt, reichen 10%. Passiert nichts, muss man nicht nachberechnen. Wenn die jetzt zu sehr zugenommen hat und abnehmen soll, dann müsste man es nochmal nachrechnen. Dann musst du 40.
Wie viel?
40.
Um Gottes Willen, der arme Hund. Dann hat sie die zweite Frage. Gibt es Kohlenhydrate, die beim Hund schneller zu einer Gewichtszunahme führen, wie zum Beispiel Nudeln? Also bei mir ist es Pasta mit Parmesan.
Und das liegt jetzt an was? An der Pasta oder am Parmesan?
Nein, am Parmesan.
Nein, Kohlenhydrate sind Kohlenhydrate. Da gibt es keinen Unterschied. 1 Gramm Kohlenhydrate aus Pasta liefert genauso viel Kalorien wie 1 Gramm Kohlenhydrate aus Reis. Also da gibt es keinen Unterschied. Es gibt manche Kohlenhydrate, die mit sich noch Ballaststoffe bringen. Haferflocken, deswegen liebe ich die Haferflocke so. Da hast du einfach auch noch eben ein paar Ballaststoffe, was Gutes für den Darm, aber trotzdem die gleiche Kalorienmenge. Also da, nein. Das
keine Gewichtszunahme durch Nudeln.
Auch das wäre schön, wenn es so einfach wäre, aber nein, das stimmt leider nicht.
Dann schreibt sie, ich dünste das Gemüse so 30 bis 40 Minuten und püriere es dann anschließend. Ist das in Ordnung oder ist das zu lange? Fragt sie wegen Vitamingehalt, der dann verloren geht.
Wahrscheinlich, ja. Mir erscheint es lang, jetzt so als Privatköchin, sage ich jetzt mal, wenn ich irgendwie Möhrchen oder sowas mache, dann koche ich die, glaube ich, nur 20 Minuten. Ist jetzt die Frage, wie bissfest die sind. Vom Vitamingehalt her, gut, das geht, die B-Vitamine sind wasserlöslich, die gehen auch ein Stück weit ins Kochwasser über, aber wie genau jetzt, wie viel, ist schwer vorherzusagen, weil es ja auch davon abhängt, wie viel war überhaupt drin, weil auch durch Lagerung Vitaminverluste in Gemüse und Obst zustande kommen, nicht nur beim Kochen. Also wenn es jetzt darum geht, ob es verdaulich ist für den Hund, das sicherlich, ja, gerade wenn sie es auch püriert, weil zerkleinern und erhitzen erhöht beides die Verdaulichkeit, also das passt, aber ich würde fast schätzen, dass eine halbe Stunde auch reicht. Probier es sonst vielleicht mal mit 20 Minuten, aber ich würde sagen, es ist in Ordnung, ja.
Okay.
Ja, stolper ich jetzt nicht drüber, genau.
Dann haben wir das Frauchen von Fritz, also der Namen ich nicht kenne.
Also das heute haben wir es mit den...
Das Frauchen von Frau Dr. Fritz, nein, genau. Sie hat über Fritz Time über Instagram geschrieben, gibt es Hunde, für die Kochration nicht die passende Fütterungsform ist und kann man jede Ration so anpassen, dass sie vertragen wird?
Hunde, für die man nicht kochen kann. Also wüsste ich jetzt eigentlich keinen Grund, weil ich finde, kochen geht eigentlich quasi immer. Mhm. Und das ist gerade der Vorteil, dass du es eben so anpassen kannst, dass du halt gerade, also wir haben ja auch die Tiere, die eben kein Fertigfutter haben sollen oder es tatsächlich nicht vertragen oder aufgrund von irgendwie diversen gesundheitlichen Problemen diese Allround-Lösung nicht verfügbar ist und man dann das sozusagen individuell zuschneidert. Und das geht halt dadurch, dass du halt wirklich diese Bausteine hast, die du unterschiedlich zusammensetzen kannst, geht das eigentlich ganz wunderbar. Und jetzt nicht die passende Fütterungsform. Also da fallen mir jetzt ehrlich gesagt nur menschliche praktische Gründe ein. Also wenn ich halt keine Zeit habe oder vielleicht viel unterwegs bin oder so, dass oder vielleicht mit dem Hund in die Berge gehe, dass ich mir vielleicht denke, das ist dann schwierig, da irgendwie das Gekochte mitzunehmen. Aber jetzt so vom Hund, dass man sagt, nee, der sollte was Gekochtes nicht haben. Nein, da fällt mir tatsächlich gar nichts ein, was dagegen sprechen würde.
Genau, und dann schreibt sie ja noch, kann man jede Ration so anpassen, dass sie vertragen wird.
Ja, also ich würde sagen, ja.
Ja, ja. Gut.
Ja. Da würde mich jetzt interessieren, was der Hintergrund der Frage ist, weil die Frage habe ich noch nie gehabt, so, ob es da irgendwie, ob was dagegen spricht tatsächlich. Naja, gut, macht nichts. Auch ich habe mal Fragezeichen.
Dann kam via Insta von Jackie Russell die Nachricht. Hallo, liebes Napfjack-Team. Unsere Hündin hat IBD. Ich glaube, das ist eine Darmerkrankung, ne?
Ja, das ist eine chronische Darmerkrankung. Das steht für Inflammatory Bowel Disease. Also eine entzündliche, ja, chronische Darmerkrankung.
Okay. Sie bekommt seit 5 Monaten selbstgekochte Rationen, bestehend aus Pferdefleisch, Süßkartoffeln, Karotten und Kürbis, eurem Omega-3-Öl und Novo Mineral Sensitive. Nun hat sie... Die Tierärztin vermutet durch den hohen Proteingehalt des Pferdefleisches erhöhte Harnstoffwerte. Und ihre Ration soll im Verhältnis 50:50 Fleischgemüse angepasst werden. Die erneute Blutkontrolle ist in 3 Monaten. Jetzt habe ich die Frage, wie man besser vorsorgen kann, dass man durch krankheitsbedingtes Kochen nicht zusätzliche Baustellen zum Beispiel aufmacht, die Nieren, wieder die Nieren heute.
Haben wir es schon wieder.
Wir haben es an den Nieren heute. Wenn man gleichzeitig nicht die Möglichkeit hat, auf eine Nierendiät umzustellen, wegen der chronischen Darmerkrankung.
Guck mal, ja, da haben wir es ja, genau.
Es würde mich tierisch freuen, wenn unsere Frage berücksichtigt werden könnte, aber gern doch. Liebe Vanessa.
Lustig, dass das immer wieder auf die Nieren kommt. Also sie hat, also erstmal die Ration Pferd, Süßkartoffeln, Gemüse und das Sensitiv klingt für mich, als wäre da auch der Verdacht im Hintergrund, dass es möglicherweise vielleicht ein allergisches Geschehen sein könnte, das zu dieser chronischen Darmerkrankung führt. Weil das klingt jetzt für mich nach einer Ausschlussdiät.
Pferdefleisch sofort.
Ja, und auch die Süßkartoffeln und auch das Sensitiv, also das wäre auch das, was wir haben. Omega-3 sicherlich auch für, weil es so ein bisschen entzündungshemmend ist. Also so weit, so gut. Dann hat sie ja gesagt, 50-50 soll es angepasst werden. Jetzt weiß ich nicht, was sie vorher hatte, aber aufgrund der Frage gehe ich mal davon aus, dass es vorher mehr Fleisch als Kohlenhydrate war, weil sonst würde es ja irgendwie, ist irgendwie unlogisch. Mhm. Und dann haben wir hier wieder, es zieht sich so ein bisschen wie ein roter Faden eigentlich die tatsächlich Niere. Durch die Niere
geht
und
heute an die Nieren, ja.
Ja, aber auch die das Verhältnis von Fleisch zu Kohlenhydraten. Das hatten wir ganz am Anfang und jetzt auch wieder. Also auf 50-50 wechseln ist überhaupt kein Problem. Man könnte auch noch weniger Fleisch und mehr Gemüse bzw. Kohlenhydrate füttern. Das geht auch, haben wir auch gehört, ne, dass du eigentlich relativ wenig Fleisch brauchst, um den Bedarf zu decken. Allerdings muss ich jetzt sagen, wenn jetzt nur Harnstoff erhöht ist, also Harnstoff ist auch fütterungsabhängig tatsächlich, ja, also es ist einer von möglichen Nierenparametern, aber sicherlich nicht der beste und der erste, an den ich mich orientiere. Und um den wirklich beurteilen zu können, müssen die Tiere auch wirklich nüchtern sein, weil er eben fütterungsabhängig ist.
Das heißt, er wechselt drauf, runter.
Richtig. Ja. Und das ist aber nicht zwingend pathologisch. Also weiß ich jetzt nicht genau, ob hier vielleicht ein paar Sachen ein bisschen durcheinander gebracht wurden oder ob vielleicht noch ein paar Infos fehlen, sage ich jetzt mal. Aber ein lediglich erhöhter Harnstoffwert erfordert definitiv keine Nierendiät. Mhm. Man kann durchaus über die Relation von Fleisch zu Kohlenhydraten nachdenken. Aber ich habe ja auch, wir haben auch schon festgehalten, du machst die Nieren damit nicht kaputt. Ja, das geht nicht. Aber okay. Man kann das natürlich machen. Genau. Ja. Ja, gut.
Haben alle Angst ein bisschen mit den Nieren. Aber ist ja auch gut. Lieber einmal mehr aufgepasst, ne?
Nee, ist ja auch richtig. Ja. Ja, ist ja auch richtig. Aber es ist tatsächlich so, dass diese Interpretation von den Nieren werden, also zumindest aus meiner Erfahrung, dass da oft auch etwas voraus zu schnell gehandelt wird. Also wir haben teilweise Patienten, die vermeintlich eine Nierenerkrankung haben. Und dann hast du wirklich vielleicht mal nur den Harnstoff erhöht oder das Kreatinin minimal erhöht. Und Kreatinin gehört zwar auch zu den Nierenparametern, ist aber auch etwas, was zum Beispiel abhängig ist auch von der Muskulatur. Also Tiere, die im Muskelaufbau oder Abbau sind, können auch mal erhöhte Kreatininwerte haben. Und es gibt andere Nierenwerte noch, ich kann da jetzt mal auf unseren Nieren-Podcast verweisen, da haben wir das auch besprochen, die da besser geeignet sind. Und natürlich gibt es auch noch Urin, die du dir angucken kannst und du kannst auch noch einen Ultraschallkopf und so weiter und so fort. Und faszinierenderweise ist aber dieses Thema mit Harnstoff und Kreatinin auch etwas, was wir hier wirklich wahrscheinlich wöchentlich mindestens einmal haben, wo das manchmal auch falsch interpretiert oder überinterpretiert wurde, wie so auch immer das so ein Phänomen ist irgendwie, ich weiß es nicht so genau.
Naja, du hast nochmal auf unseren Nieren-Podcast verwiesen, den kann man sich ja nochmal anhören.
Genau.
Was ich auf alle Fälle gut finde, also lieber einmal zu viel aufgepasst.
Definitiv.
Und die passen auch alle, ich bin total beeindruckt, total aufs Gewicht von ihren Hunden auch. Ja, die auch die Britta schreibt, die hat einen Seniorenhund. Ich habe im März angefangen für meinen Schäferhund Rüden Bodhi, glaube ich heißt er, 9 Jahre, 37 Kilo zu kochen, beziehungsweise das Futter zusammenzustellen. Ich nehme Reinfleischdosen, Klammer Pute, mit 10% Fett. Kohlenhydrate in Form von Kartoffeln oder Reis und Gemüse koche ich frisch. Dazu bekommt er ein Öl aus dem Shop, momentan das für Senioren, die Algenölkapseln.
Sehr gut.
Und zusätzlich Fett vom Pferd. Als Mineralien bekommt er gerade das Novo Mineral Senior.
Ja, alles unsere Kundschaft hier.
Ja, ja.
Okay, sehr gut.
Ab wann und warum sollte man sich auf Senior-Zutaten einstellen? Ich habe mir das im Futterrechner im Verhältnis 50-50 ausgerechnet. Meine Frage dazu ist, wonach richtet sich das Verhältnis, ob 70-30, 50-50, 60-40, 65-35? Ja. Also er hat, seitdem ich koche, hat er 2,5 Kilo abgenommen. Was ich eigentlich auch wollte, aber ich sehe, dass er noch weiter verliert an Gewicht. Allerdings hat er eine SDU, was war das gleich nochmal?
Das ist eine Unterfunktion.
Unterfunktion? Das ist komisch. Er verliert das Gewicht und hat eine Unterfunktion?
Ja.
Ich bedanke mich schon mal für die Antwort und hoffe, ich habe nichts vergessen.
Also der wird wahrscheinlich Medikamente kriegen, denke ich, für die Schilddrüsenunterfunktion, dass der eingestellt ist. Also dann zählt das quasi nicht mehr. Ansonsten wäre es, wie du schon spontan gesagt hast, ungewöhnlich, weil es eigentlich eher das Gegenteil der Fall wäre. Genau. Gut, sie hat ja gesagt, sie hat umgestellt. Ist immer die Frage, wie viel Kalorien hat der Hund vorher gekriegt und wie viel kriegt der jetzt? Wenn der jetzt einfach durchs Umstellen abgenommen oder hat, dann würde ich fast mal eine Wette drauf abschließen, dass er vorher mehr Kalorien hatte. Manchmal unterschätzt man auch tatsächlich, gerade so ein Wechsel von, ich sag mal, Trockenfutter auf Dose oder selbst gekocht, das ist ja die vierfache Menge, in absolut 4- bis 5-fache Menge. Das erlebe ich auch recht häufig, dass dann die Tiere abnehmen oder die Besitzer besorgt sind, dass das Tier krank sein könnte, weil es abnimmt und dann ist es tatsächlich aus Versehen eine Kalorienreduktion gewesen. Übrigens, da sieht man auch, wie leicht es eigentlich ist, dass Tiere abnehmen. Absolut. Wenn man das selber nämlich gar nicht merkt, dass man die Kalorien reduziert, dann kriegt man es gar nicht mit. Naja, gut, okay.
Gut. Dann will sie noch also, was zum Verhältnis.
Das Verhältnis, genau. Das passt ja wieder sehr gut auch zum Anfang hier, dass am Ende nochmal die Frage vom Anfang, das richtet sich tatsächlich entweder danach, was man selber gerne gut findet oder was sein Tier gut findet. Also ich kann sehr fleischreich füttern, wenn ich möchte. Von meiner langweiligen wissenschaftlichen Tierernährungsbrille ist das nicht notwendig. Und dieses bis zu 35, 65 ist das, was halt noch ausreicht. Ja? Mhm. Genau. Und das hängt jetzt ein bisschen auch vom Alter des Tieres ab. Ich würde bei einem älteren Hund nicht 70, 30 füttern, einfach um die Organe zu entlasten und weil es einfach auch entlasten, nicht entlasten. Genau, entlasten.
Sag nochmal.
Genau. Ich würde bei einem älteren Hund jetzt nicht 70, 30 füttern, auch einfach um ja, die Organe zu entlasten. Also durch so eine Nierenleber hatten wir besprochen. Mhm. Da würde ich 50, 50 machen oder tatsächlich eher den Kohlenhydrateinteil noch etwas höher. Mhm. Wenn das Tier gesund ist, dann finde ich 50, 50 eigentlich immer einen ganz guten Kompromiss, weil dann hast du auch noch Luft nach oben, falls eine Erkrankung dazu käme. Also das ist mehr so, sag ich jetzt mal, Geschmackssache, genau. Und der ist ja 9, ne, 37 Kilo, also in der Größenordnung kann man schon von einem Senior sprechen. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass der Körper auch schon ein bisschen, Alterserscheinungen hat. Senioröl hat sie, glaube ich, erwähnt, das sind diese mittelkettigen Fettsäuren, die sind gut, dass sich die kognitiven Fähigkeiten da aufrechterhalten bleiben, so gut es geht, also um da so ein bisschen entgegenzuwirken. Vielleicht kann man hier auch nochmal auf den Senior-Podcast, wir haben ja jetzt doch schon eine ganze Reihe, verweisen. Genau, also das wäre so das zu dem Verhältnis zu sagen. Und wenn er jetzt abnimmt, dann würde ich empfehlen, insgesamt circa 20% oder 10-20% zusätzlich zu geben, weil das in der Regel dann reicht, um eben das Gewicht zu halten. Das ist so die Stellschraube. Genau. Ja. So schaut's aus.
Ja, super. Nee, aber wirklich vorbildlich, dass alle so aufs Gewicht achten.
Ja.
Weil das klingt ja gar nicht so. Ich meine, die Statistik sagt ja was anderes.
Die Statistik ist katastrophal.
Ja. Aber wir haben tolle Hörerinnen und Hörer.
Ja.
Die sind da.
Aber vielleicht ist die Statistik so, weil mehr Hörerinnen, weil, ja, vielleicht müssten sich mehr Leute über die Ernährung Gedanken machen, dann wäre die Statistik mit den über 60% oder 50% dicken Tieren nicht so. Ja. Aber nee, das ist sehr erfreulich. Das ist sehr gut. Also ich würde doch vorschlagen, wir haben ja jetzt auch Jahresende, also es stehen wieder die Liste der guten Vorsätze an. Lass uns doch vielleicht den nächsten Podcast mal über gute Vorsätze machen. Wir haben jetzt so tolle Fragen gehabt von vorbildlichen Hörern und Hörerinnen.
Da geht es ums Abnehmen.
Ums Abnehmen, ja. Also ich dehne es aus und gute Vorsätze, okay. Aber vielleicht auch Tipps und Tricks mal zum Abnehmen. Wie kann ich dem vorbeugen? Was macht ihr so?
Ja, also generell, was füttert ihr? Oder vielleicht klappt es mit dem Abnehmen nicht so richtig? Könnt ihr auch Fragen schicken, ne? Woran kann es liegen?
Ja.
Also, oder Jojo-Effekt gibt es sicher auch bei Tieren, ne?
Natürlich gibt es das, genau. Also wenn ihr Fragen habt rund um dieses Thema, dann schreibt uns gerne an info@navcheck.de oder über Facebook und Instagram in unseren Accounts. Und ich sage danke, dass ihr dabei wart. Und danke, liebe Manu. Und ciao, servus, bis zum nächsten Mal.
Und baba.
Das war Napfcheck, die fachtierärztliche Ernährungsberatung von und mit Dr. Julia Fritz.